ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
60 Millionen Tote, zerstörte Städte, Landschaften und Seelen. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Wie haben das Menschen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern erlebt? In Rostock, Güstrow, Neubrandenburg, Schwerin. Die Zwangsarbeiterin, der amerikanische GI, der deutsche Flüchtling. Davon erzählt dieser Kunstkarten. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass Sie dabei sind. In der letzten Ausgabe des Niederdeutschen Beobachters gibt es noch einmal Durchhalteparolen für die Leserschaft. Das in Schwerin erscheinende Kampfblatt der NSDAP doziert am 28. April 1945.
Trotz des Ernstes der Lage besteht durchaus kein Anlass, den Mut sinken zu lassen und wehmütig zu resignieren. Berlin bleibt deutsch. Der Führer wird auch diese Krise meistern.
Zwei Tage später nimmt sich Adolf Hitler das Leben. Kurz darauf ist der Krieg auch in Mecklenburg und Pommern zu Ende.
Reichsländer Flensburg und die angeschlossenen Länder, wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Seit Mitternacht. An allen Fronten die Waffen.
Abgesehen von den Luftangriffen auf einige Städte erreicht der Zweite Weltkrieg Mecklenburg und Pommern erst in den letzten Kriegswochen. Der Rostocker Willi Trapp erlebt das Ende in seiner Heimatstadt. Jugendliche und Rentner werden dort an die Front geschickt.
Am 1. Mai wurden wir dann zusammengestellt, eben zu dieser Marschkompanie, und mussten im Bistow oder bei Bistow in Stellung gehen. Da hatte der Volkssturm und die Bevölkerung, die hatten dort Gräben ausgehoben. Und da sollten wir Rostock verteidigen.
Erinnert er sich 50 Jahre später. Ein fanatischer Befehlshaber droht dem letzten Aufgebot.
Und wer abhaut, den lege ich um. Der wollte wahrscheinlich den Krieg noch gewinnen.
Ein aussichtsloser Kampf. Schon am nächsten Tag fällt Rostock.
Unterwegs habe ich den ersten Russen gesehen. Ich hatte natürlich Angst. Ich denke, das ist geliefert. Er sticht dann ab und sagt, Uri, Uri. Und ich wollte ihm sagen, wie spät das ist. Und da war meine Fliegerarmatur weg.
Auch der Schriftsteller Walter Kempowski erlebt das Kriegsende in seiner Heimatstadt Rostock. Kurz zuvor war er von seiner Armeeeinheit nach Hause zurückgekehrt.
Man sitzt da und wartet auf den Russen. Und ich habe mich ganz still verhalten, habe mich nirgends gezeigt, damit ich nicht noch im letzten Moment weggeschickt werde.
Erinnert sich Walter Kempowski 2005. In den ersten Friedenstagen sei es teilweise grotesk zugegangen. Seine Mutter habe daheim sogar Kaffeekränzchen abgehalten.
Währenddem draußen die Russen wüteten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie saßen dann und tranken Muckefuck-Kaffee aus einem guten Meißner. Und plötzlich kommen drei polnische, wie hießen die, Zwangsarbeiter rein und fangen an zu plündern bei uns. Und die standen nicht etwa auf, die blieben da schön sitzen und tranken weiter. Ach, und ihr Sohn hat sich auch noch nicht gemeldet. Und die zogen da die Schubladen auf und nahmen sich raus, was sie wollten. Ist das nicht merkwürdig?
Deutlich dramatischer ist die Lage im Osten. Friedberg, Malchin, Neubrandenburg gehen beim Vorrücken der Roten Armee in Flammen auf. Nur wenige Orte schaffen so eine geordnete Übergabe wie Greifswald. Auch dort soll eigentlich bis zur letzten Sekunde gekämpft werden.
Bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Blutstropfen. Und wenn nicht, dann wird alles angesteckt. An allen Objekten waren Strohballen und Benzinfässer hingebracht worden, sodass dann alles in Feuer aufgehen sollte und Greifswald mit dem Erdboden gleichgemacht werden sollte.
Erinnert sich 1984 Johannes Schönfeld. Er gehört zu einer Gruppe mutiger Greifswalder rund um den damaligen Stadtkommandanten Rudolf Petershagen. Sie bereiten die Kapitulation vor.
Wir wollten eine Stadt haben, die heil blieb und die Menschen kein Blutvergießen mehr sollten.
Ihr Plan geht auf. Greifswald ergibt sich, bleibt unzerstört. Im Westen Mecklenburgs sind Amerikaner, Briten und Kanadier die Befreier.
Am 2. Mai 1945 kam der Amerikaner und besetzte ganz Dömitz.
Erzählt 1995 Christel Fuhrmann über das Kriegsende in der Stadt an Elbe und Elde. Die ist bald zweigeteilt.
Am 3. Mai kam der Russe und zog sich dann aber hinter die Torbrücke zurück. Auf unserem Ende, wo wir wohnten, war dann amerikanische Besetzung und auch eine amerikanische, später englische Kommandantur.
Auch die mecklenburgische Hauptstadt Schwerin wird von den Amerikanern befreit.
Also mit den Amerikanern, das war nicht so sehr aufregend eigentlich, weil also alle ja auch nur dachten, jetzt ist der Krieg vorbei.
Erzählt Luise Höppner, Tochter des bekannten mecklenburgischen Sozialdemokraten Karl Moltmann, 1995. Nur wenige Stunden vorher erlebt sie auf dem Bahnhofsvorplatz den Mord an der Lehrerin Marianne Grunthal. Die hatte sich über den Tod Hitlers gefreut.
Dann kam eine Frau aus diesem Haufen gelaufen und sagt, gucken Sie nicht hin, gucken Sie nicht hin, da wird eine Frau erhängt. Und dann sah ich auch, wie ein Körper hochkam, wie da oben mit einer Schnur oder einer Leine getüttelt wurde und die Leine riss. Die Frau ist zwei oder dreimal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erhängt, dreimal hochgezogen und jedes Mal hat es nicht geklappt. Es war als wenn die Welt stillstand, so schrecklich war das alles.
Der Schrecken ist auch in Ludwigslust groß, als das Ausmaß deutscher Verbrechen im nahegelegenen Wöbelin offenbar wird. Im dortigen Konzentrationslager stapeln sich Leichen. Auf amerikanischen Befehl wird ein Teil in Ludwigslust bestattet, zwischen Schloss und Schlosskirche. Alle Einwohner müssen kommen.
Ich selber habe dann mit einer anderen Person eine Leiche bestattet. Die Gräber lagen dicht bei dicht.
Erinnert sich Paul Hadler, 1985.
Zu dem Zeitpunkt wusste man wenig. Und manche dachten ja auch, das ist nun Feindpropaganda.
Auch in Schwerin werden Wöbeliner KZ-Opfer öffentlich beerdigt. Es gilt ebenfalls Anwesenheitspflicht für alle.
Und wir sind alle dahin gewesen und da sind Frauen umgekippt. Das war so schrecklich. Die Leichen waren jetzt ja alle mit Tüchern zugedeckt, nicht? Aber die Gruben waren noch offen und waren mit Pulver bestreut.
Berichtet Luise Höppner. Nach den Amerikanern kommen die Briten nach Schwerin. Sie übernehmen bis zum 1. Juli das Kommando. Dann werden sie von den Sowjets abgelöst. Während des Besatzungswechsels gilt eine 24-stündige Ausgangssperre.
Truppen, die Straßen bewachen, haben den Auftrag, Gewalt anzuwenden und, wenn nötig, Feuer zu eröffnen. Dieser Befehl ist notwendig, um den reibungslosen Verlauf der Regelung der Besetzungszonen zwischen den britischen und russischen Truppen zu gewährleisten.
Heißt es in einem öffentlich ausgehangenen Befehl an die Schweriner Bevölkerung. Friedrich Stratmann, der von den Briten für 33 Tage zum mecklenburgischen Ministerpräsidenten gemacht wurde, notiert damals in sein Tagebuch.
Vielfach bemerkte man, dass das Ausgehverbot lediglich erlassen sei, um unserer Bevölkerung den Anblick der vielen und großen Räubereien zu verwehren. Da die Engländer fast sämtliche Boote des Schweriner Sees und viele Möbelstücke aus Privathäusern auf ihre Militärfahrzeuge gebracht hatten.
Für die Bevölkerung finden die Briten zum Abschluss noch beruhigende Worte.
Unsere russischen Verbündeten werden sie gemäß dem Völkerrecht behandeln, wie wir es getan haben. Niemand außer Nazi-Parteiführern oder Verbrechern haben Grund, Angst zu haben.
Die Schwerinerin Elfie Bartels erinnert sich 1995 an den Einmarsch der Roten Armee.
Wenn die mit ihren Panierwagen da ankamen, da kommen ja schon von Russland her, diesen kleinen Wagen, wie die angezogen gingen, auf Fuß, ihre Fußlappen oder barfuß. Oh, um Gottes Willen, das war furchtbar. Und vorher hatten wir hier, wie die Engländer waren, hatten die ihre Dudelsackkapelle. Das war schon was anderes, ne?
Als sich die Befreiung vom Naziterror 1975 jährt, gibt es einen großen Empfang in Neubrandenburg.
Einen herzlichen Glückwunsch zunächst, Genosse Dmitrevski, zur Ehrenbürgerschaft Neubrandenburgs. Ausgesprochen wurde diese Ehrenbürgerschaft zum 30. Jahrestag der Befreiung dieser Stadt. Und ich glaube sicher, dass Sie glücklich sind, wieder mal in Neubrandenburg zu sein.
Ja, ganz bestimmt, das können Sie mir glauben. Ja.
Der geehrte Genosse war 1945 Angehöriger der Roten Armee und bei der Einnahme der Vier-Tore-Stadt dabei. Er lobt den Wiederaufbau.
Aus Schutt und Asche. Und müsste eigentlich Neu-Neubrandenburg heißen.
Tatsächlich ist Neubrandenburg im Mai 45 eine Trümmerwüste. Die gesamte Innenstadt brennt nach dem Einmarsch der Roten Armee ab. Zitat aus dem Brief einer Zeitzeugin, geschrieben Weihnachten 1945.
Es sind Stunden, die man nie im Leben nicht vergessen wird. Unser Haus hat durch den Beschuss viel abgekriegt, alle Fensterscheiben kaputt. Ich stand am Küchentisch, da klirrten die Scheiben von der brennenden Marienkirche herunter. Dieses Klirren höre ich noch immer um uns herum. Die großen Brände, der furchtbare Feuersturm, alles schwarz.
Doch wer hat geschossen? Wer ist schuld am Feuerinferno? Zu DDR-Zeiten wird die Geschichte so erzählt.
1945 war Neubrandenburg von faschistischen Durchhalteverteidigern in Brand gesteckt und durch ihre Schuld größtenteils in Schutt und Asche gesunken.
Doch daran gab und gibt es Zweifel. Der damalige Neubrandenburger Pastor Hermann Timm schreibt in seinen Erinnerungen:
Die herrliche gotische Marienkirche wurde angezündet, weil sie von der Wehrmacht als Sanitätsdepot gebraucht worden war. Mitnahmen von unbeteiligten Männern von der Straße weg, um die Gefängnisse zu ergänzen, geschahen oft. Vergewaltigungen, auch von alten Frauen in den Altersheimen.
Dafür verantwortlich vor allem Soldaten der Roten Armee. Der amerikanische Pastor Francis Simpson, frisch befreit aus dem Kriegsgefangenenlager Fünf Eichen bei Neubrandenburg, erinnert sich später so:
In weniger als einer Stunde war Neubrandenburg ein Flammenmeer, das in der Nacht größer und größer wurde. Die in Brand gesteckte Stadt brannte während des ganzen folgenden Tages, bis ihr letztes Haus in Trümmern lag. Die Hitze, die durch diesen Brand freigesetzt wurde, war entsetzlich und in unserem Lager war es hell wie am Tage.
In Brand gesteckt, nicht in Brand geschossen. Das berichten auch andere Zeitzeugen. Francis Simpson schildert auch die ersten Friedenstage.
Obwohl wir auf das Schlimmste gefasst waren, berührte uns das, was wir gesehen haben, auf eine unbeschreibliche Weise. Wo sich einige Tage zuvor diese hübsche Stadt Neubrandenburg erhob, glaubte ich, das Ende der Welt oder das jüngste Gericht zu erleben. Man kümmerte sich nur um die Leichen, die fast überall den Boden bedeckten, wenn sie ein Hindernis für den Verkehr waren. In der Luft lag ein unerträglicher Geruch von verbranntem Fleisch.
Völlig anders die Einnahme Güstrows. Vergleicht man das Schicksal beider mecklenburgischer Städte, finden sich Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten.
Die Legenden über das Kriegsende haben sich fortgesetzt, über die Wendezeit hinaus,
sagt der Historiker Ingo Senz über Güstrow. Vor 6 Jahren veröffentlichte er ein Gutachten über das Kriegsende in der Barlachstadt. Seine Arbeit wurde kontrovers aufgenommen, denn er stellt die DDR-Geschichtsschreibung in Frage. Die feierte die kampflose Übergabe zumeist als Heldentat kommunistischer Genossen. Ingo Senz bestreitet diese führende Rolle. Auch die Angst der Einwohner sei entscheidend gewesen, unter anderem.
War ihnen klar, was im Osten passiert? Demmin, Anklam, Neubrandenburg, Altstrelitz, Prenzlau und so weiter und so fort. Also die Angst war groß, dass Güstrow, wenn es sich fehlverhält, ein ähnliches Schicksal erleidet wie diese Städte, also erobert wird, gebrandschatzt wird mit allen weiteren Folgen.
Die Güstrowerin Elisabeth Senf schreibt damals in ihrem Tagebuch:
Am 1. Mai 1945. Wer wusste, was die nächsten Tage bringen würden? Es konnte Güstrow jede Stunde Kampfgebiet sein. Würde die Stadt verteidigt? Würde sie übergeben? Niemand wusste Genaues und jeder hoffte das Letztere, weil man die Sinnlosigkeit einer Verteidigung empfand.
Eine Gruppe Güstrower Bürger sucht an diesem Tag den Stadtkommandanten Ernst Nobis auf. Zu ihr gehören auch Pastor Siebrand Siegert, der frühere Stadtkommandant Walter Staudinger und der frühere Arbeitsamtschef Wilhelm Belz. Sie bitten Nobis, die Stadt nicht um jeden Preis zu verteidigen. Eine mutige Aktion.
Er hätte die natürlich rein technisch gesehen, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden, erschießen können. Hochverrat oder Vorbereitung zum Hochverrat.
Nobis habe seine Truppen dennoch weitgehend zurückgezogen. Entscheidend für die Rettung der Stadt ist aber eine Aktion von Wilhelm Belz. In ihrem Tagebuch beschreibt Elisabeth Senf seinen Anruf im Postamt Platz, kurz vor den Toren Güstrows. Dort vermutet Belz die Frontlinie.
Gegen 14 Uhr wählten wir Platz. Die Postleiterin, Frau Wiese, war am Apparat. Wie weit sind die Russen? Gerade jetzt sind sie drüben am Bahnhof. Jetzt kommen sie. Ich kann nicht mehr sprechen. Man hörte russische Laute. Die Verbindung war fort.
In der Nacht macht sich Wilhelm Belz zusammen mit einer in Güstrow lebenden Ukrainerin auf nach Platz. Dort verhandelt er mit der Roten Armee die Übergabe der Stadt. Ohne Mandat. Nach langem Hin und Her gelingt es, die Sowjets zu überzeugen, dass es in Güstrow keinen Widerstand gibt.
Am frühen Nachmittag entfernt der Gefechtslärm. Alles geht in den Keller. Ich steige auf das Dach und beobachte einige wenige verirrte Einschläge in Richtung der Pfarrkirche und der Schweriner Vorstadt,
schreibt der Güstrower Zeichenlehrer Friedrich Schult am 2. Mai in seinem Tagebuch. Am Abend desselben Tages geht er ins Rathaus.
Gemeinsam eine kleine Gruppe von Bürgern zusammengestellt, den Kommandanten abends 10 Uhr am Rathaus empfangen, Mitternacht. Es sieht ganz danach aus, als ob das Stück, zu dem wir geladen sind, entweder vom Spielplaner abgesetzt oder auf eine noch ungewisse Stunde verschoben ist.
Während Schult und andere auf eine Audienz warten, geht in Güstrow das Plündern los und das Vergewaltigen.
Albrechts erschienen in zitternder Aufregung und erzählten, dass ihre Tochter, Mutter von 2 kleinen Mädels, 12-mal vergewaltigt worden sei,
schreibt Elisabeth Senf in ihrem Tagebuch. Schließlich werden Schult und die wartenden Bürger doch empfangen.
Gegen 16:30 überraschend zum Kommandanten in den Erbgroßherzog gerufen. Höchst nüchterner Empfang in der Halle. Alles in allem keine Begrüßung von Mensch zu Mensch, als hätten wir nicht den geringsten Rang. begriffen, dass wir nur willkommene Befehlsempfänger sind.
Die Stadt war besetzt, da brauchte man keine Übergabe mehr zu machen.
Fasst der Historiker Ingo Senz zusammen. Keine Übergabe. Und angesichts der massenhaften Vergewaltigungen auch nicht friedlich. In der offiziellen Geschichtsschreibung der DDR wird das anders dargestellt. Die Szene im Hotel Erbgroßherzog wird 1975 in einem Auftragsgemälde festgehalten. Auf dem Bild sind Personen, die gar nicht dabei waren. Zum Beispiel der spätere hohe SED-Funktionär Klaus Sorgenicht. Andere, die dabei waren, werden dagegen nicht gezeigt. Zum Beispiel der Pastor Klein. Ein paar Jahre zuvor gab es bereits eine Artikelserie in der Schweriner Volkszeitung.
Da werden aber Leute großgeschrieben, die entweder gar nicht dabei waren, wie Herr Sorgenicht oder wie Herr Hans Warntke, doch eher im Hintergrund gewirkt haben. Und die eigentlichen Protagonisten wie Siebrand Siegert, wie Wilhelm Welz, finden nur in der Fußnote statt.
Für Ingo Senz eindeutig Geschichtsklitterung und politisch motiviert.
Weil unter vorgehaltener Hand den Güstrowern, die dabei gewesen sind, klar war, dass die lieben Kommunisten ganz woanders waren, nämlich in ihren Kellern. Und es die sogenannten Bürgerlichen und Sozialdemokraten gewesen sind, die aktiv geworden sind.
NDR 1 Radio MV der Kunstkarten zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Mecklenburg. Ende April, Anfang Mai 1945. Vom Osten rücken sowjetische, vom Westen britische, kanadische und amerikanische Truppen heran. Zum ersten direkten Kontakt zwischen den Alliierten kommt es am 3. Mai bei Plau am See. Hergestellt vom damals 24 Jahre alten amerikanischen Leutnant William A. Knowlton und seiner Aufklärungseinheit. Drei Monate später druckt das US-Magazin Reader's Digest seinen Bericht über das historische Zusammentreffen. Eine einzigartige Quelle, die die letzten Kriegstage in Mecklenburg aus Sicht eines amerikanischen Befreiers beschreibt. Über Funk bekommt William Knowlton den Befehl, sich im US Army Hauptquartier in Ludwigslust zu melden.
Ich fluchte innerlich. Wir waren die ganze Nacht unterwegs gewesen, hatten die Elbe durchquert bei Wind und peitschendem Regen.
Doch ans Ausruhen ist nicht zu denken. Er bekommt eine neue Mission.
Nehmen Sie Kontakt zu den Russen auf. Die sind irgendwo im Osten. Nach Gerüchten zwischen 50 und 100 Meilen entfernt. Holen Sie jemanden von deren Stab und bringen Sie ihn hierher.
Ein Höllenkommando. Mit 6 Spähpanzern, 12 Jeeps und 90 Männern macht sich Knowlton auf den Weg. Kurz hinter Ludwigslust passieren sie die Frontlinie. Von nun an ist der Trupp auf sich allein gestellt. Sie erreichen Neustadt-Lewe.
Die Straßen waren voller Zivilisten und Soldaten. Die Menschenmenge sang. Die Soldaten lachten und winkten uns zu. Sie hielten Panzerfäuste hoch, um sie uns zu zeigen. Und warfen sie dann weg.
Knowltons Einheit fährt bewusst auf Hauptstraßen. Die Deutschen sollen glauben, das sei nur die Vorhut einer großen Einheit. Hinter Neustadt-Lewe geraten die Amerikaner ins Visier von 4 deutschen Panzerabwehrkanonen.
Mein Hals wurde trocken und mein Magen, ohnehin schon verkrampft von der Kälte, zog sich noch mehr zusammen.
Doch anstatt auf die Amerikaner zu schießen, ergeben sich die deutschen Soldaten.
Die gesamte Fahrt verlief so. Wir trafen auf eine Gruppe Deutscher. Sie zielten. Wir schrien sie an, ihre Waffen wegzuwerfen. Sie gehorchten. Und wir zogen weiter. Es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, wie Deutsche ihre Waffen zu Tausenden wegwarfen, ganze Regimenter und Bataillone.
Mit hohem Tempo geht es nach Parchim.
Die verrückteste Stadt, die ich je gesehen habe. Jemand hatte angerufen, die amerikanische Armee käme, also meine kleine Truppe. An jeder Straßenecke standen 2 deutsche Militärpolizisten, um uns durchzuleiten. Jemand hatte ihnen den Eindruck vermittelt, dass wir gegen die Russen kämpfen.
Ohne Widerstand gelangen Knowlton und seine Männer nach Lübs.
Und da bekam ich so viel Angst wie noch nie zuvor in meinem Leben. Wir versuchten, das Hauptquartier über Funk zu erreichen und stellten fest, wir haben keinen Kontakt. 40 Meilen hinter den feindlichen Linien, mitten in der deutschen 12. Armee.
Vor Lübs wird der Bluff zum ersten Mal auf die Probe gestellt.
Ein SS-Mann kam zu mir und verlangte zu wissen, was die Amerikaner hier machten. Ich sagte ihm, wir seien die Vorhut einer großen Streitmacht und fragte, wo die Russen seien. Er sagte, 50 Kilometer entfernt.
Mittlerweile ist es dunkel. Die Situation für den versprengten amerikanischen Trupp hochgefährlich. Doch die GIs fahren weiter.
Als wir die Stadtmitte erreichten, kam ein Major mit seinem riesigen Bierbauch die Straße entlang gestolpert. Neben ihm ein kleiner, devoter Zivilist. »Ich übergebe die Stadt«, stotterte er. »Der General ist nicht hier, also übergebe ich sie im Namen des Generals.« Der Bürgermeister murmelte etwas über die Freude, die amerikanische Armee, damit meinte er Sergeant Lett und mich, zu sehen und zog seinen Hut.
Knowlton übernimmt den Gefechtsstand der Wehrmacht.
Die ehemalige Kneipe war voller SS- und Fallschirmjägeroffiziere. Die Offiziere standen da und beobachteten mich mit eisigen Augen. Ich musste schnell handeln, um den Bluff aufrechtzuerhalten.
Der 24-jährige Amerikaner erlässt eine Ausgangssperre, befiehlt Waffen abgeben. Sammelstelle ist die Lübser Brauerei.
Das funktionierte nur, weil sie dachten, ich sei die gesamte amerikanische Armee. Und weil sie glaubten, dass es beim Treffen mit den Russen eine Demarkationslinie geben würde. Ich wusste aber, dass dieses Gebiet nach dem Krieg russisch sein würde.
Plötzlich klingelt das Telefon. Aus Parchim meldet sich ein deutscher Major.
Herr Kommandant, fragte er, wann kommen die anderen Amerikaner? Oh, antwortete ich schweißgebadet, sie werden sehr bald da sein. Viele Panzer und Infanterie. Wenn sie heute Nacht nicht kommen, dann morgen früh.
Ein Wehrmachtshauptmann kommt zu Nulten.
Er versuchte mich einzuschüchtern, um meine Befehle und die Stärke meiner Truppe zu erfahren. Er sagte, ich glaube, sie blöffen. Erstens, sie stehen nicht mehr mit ihrem Hauptquartier in Verbindung. Zweitens, es gibt keine amerikanischen Truppen näher als Ludwigslust und es kommen keine mehr.
Beides stimmt. Doch wenn Nulten das zugibt, sind er und seine Männer erledigt.
Glauben Sie, ich bin so dumm, hierher zu kommen, 3 Städte zu übernehmen, mehrere 100.000 deutsche Soldaten zu entwaffnen, wenn mir nicht eine große Streitmacht folgen würde? Der Hauptmann hielt inne, kratzte sich am Kopf. Nein, antwortete er, das glaube ich nicht.
Hoch gepokert, hoch gewonnen. Am nächsten Morgen fährt Nulten mit einem Teil seines Trupps weiter nach Plau am See. Von einem Hügel aus sieht er die Rote Armee.
Entlang des Horizonts von Ost nach West zog sich die längste Kolonne von Pferden, Pferdewagen und marschierenden Männern, die ich je gesehen hatte. Ich rief einen Jeep heran, stieg mit einer großen weißen Fahne auf die Motorhaube und fuhr darauf zu. So wurde um 9.25 Uhr am 3. Mai 1945 die Verbindung zwischen den amerikanischen und russischen Streitkräften nördlich von Berlin hergestellt.
Vom Zustand der sowjetischen Armee ist Nulten überrascht.
Was wir fanden, war ein Sammelsurium von Pferden, deutschen Lastwagen, Fahrrädern, zivilen Wagen, rostigen Feldgeschützen, Kosaken, Maschinenpistolen und Motorrädern.
Die Freude über das Gelingen der Mission trübt das nicht.
Ich fand bald heraus, dass man bei Russen Eindruck schindet, indem man auf sie zurennt, ihnen einen Schlag auf den Rücken versetzt, der einen normalen Mann umhauen würde, ihre Hand so fest wie möglich drückt, sie umarmt und laut Towarisch brüllt.
Sowjets und Amerikaner stoßen auf den Etappensieg an.
Während Millionen von Russen über meinen Panzerwagen kletterten und sich wie eine 8. Klasse beim Besuch einer Militärausstellung benahmen. Hin und wieder löste einer eine Salve mit einer Maschinenpistole aus, die knapp daran vorbeiging, den gesamten Stab zu töten, worauf alle laut lachten und sich gegenseitig noch einen Klaps auf den Rücken gaben.
Auftragsgemäß kehrt William Nulten mit einem sowjetischen Stabsmitglied nach Ludwigslust zurück. Noch am selben Tag wird er zum Captain befördert und ausgezeichnet, der Beginn einer großen Militärkarriere. Nulten, der mütterlicherseits deutsche Vorfahren hatte, wird im Laufe seines Lebens unter anderem General und Chef der US-Militärakademie West Point. In Mecklenburg und Pommern bringt das Kriegsende Zehntausenden Kriegsgefangenen, Insassen von Konzentrationslagern, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern lang entbehrte Freiheit. Eine von ihnen, Batschewa Dagan. Als der Krieg endet, hat die gebürtige Polin ein Martyrium hinter sich. Hineingeboren in eine jüdische Familie, bringt der Zweite Weltkrieg, bringen die Deutschen Tod und Verderben.
Mein Name ist Batschewa Dagan. Ich war in Lodz geboren am 8. September 1925 und ich bin die 8. von 9 Kindern in meiner Familie.
In einem langen, bewegenden Gespräch erzählte mir Batschewa Dagan 2013 ihre Lebensgeschichte. Ihre Eltern, viele Geschwister, Verwandte, Freunde überlebten den Krieg, den antisemitischen Vernichtungswillen der Deutschen nicht. Im Ghetto in Radom ist die Familie dem brutalen Vorgehen der Besatzer ausgeliefert.
Als die Einsatzgruppen an die Tür geklopft haben und in 15 Minuten zu einem Sammelpunkt. Und dort habe ich meine Eltern zum letzten Mal gesehen.
Batschewa Dagan will dem Ghetto entkommen. Als eine nicht-jüdische Bekannte zur Zwangsarbeit in Deutschland verpflichtet wird, ergibt sich eine Gelegenheit.
Sie wollte nicht nach Deutschland und sie hat mir ihre Papiere gegeben. Also ich habe ihr geholfen und sie hat mir geholfen.
Die Bekannte soll als Hausmädchen nach Schwerin. Batschewa Dagan besorgt sich falsche Papiere, macht sich anstelle der Bekannten auf den Weg.
Am Bahnhof, da stand es, Räder müssen rollen für den Sieg. Und dann, es grüßt dich die Stadt der Seen und Wälder.
Unter falscher Identität leistet sie nun Zwangsarbeit im Haus des Schweriner Landgerichtsdirektors.
Ich habe Angst gehabt, dass das platzt. dass man mich entdeckt. Und dass ich vor allem, dass ich Jüdin bin, das ist genug. Aber dass ich bei einer nationalsozialistischen Familie arbeite, vielleicht bin ich ein Spion.
Die Schweriner Familie ist stark antisemitisch.
Der Bruder von meiner Wirtin war ein Arzt in Majdanek. Majdanek war auch ein schreckliches Lager. Und sie hat ihren Bruder gefragt, was fühlen Sie? Fühlst du, wenn du die Juden zum Tod schickst? Ich fühle gar nichts. Das sind Geschöpfe, die aus dem biologischen Standpunkt an einen Menschen erinnern.
Dann wird Batschewa Dagans schlimmste Befürchtung wahr. Sie wird in Polen denunziert. Bald darauf steht in Schwerin die geheime Staatspolizei vor der Tür.
Damals war die Oma zu Hause und sie hat gesagt, dass es unmöglich, dass sie Jüdin ist, weil sie so sauber und so nett ist.
Batschewa Dagan wird verhaftet, eingesperrt.
Die Direktorin hat mich so angesprochen, hat gesagt, Kind, was machst du da? Habe ich gesagt, ich bin Jüdin. Hat sie sich zurückgezogen und hat nicht mehr mit mir gesprochen.
Es ist nur das erste Gefängnis.
Dann war ich in Güstrow. In dem Schloss waren Gefangene und dort habe ich Wäsche auf einem Waschbrett so gewaschen, ja. Auch 12 Stunden per Tag und dort habe ich Skarlatine bekommen.
Scharlach. Die Krankheit ist mit schmerzhaftem Ausschlag verbunden.
Da hat man mich 6 Wochen dort gehalten ohne Medizin und der Arzt, den sie einmal gerufen haben, hat sich geekelt, mich zu sehen. Und nachdem ich gesund war, bin ich nach Neubrandenburg.
Es folgen 3 weitere Gefängnisse und schließlich das Konzentrationslager Auschwitz. Dort morden die Deutschen systematisch, industriell.
Man hat mir die Haare abgeschnitten und hat mir meine Nummer tätowiert. Und ich habe eine Uniform von einem getöteten russischen Soldaten bekommen, ohne Unterwäsche. Und die Füße habe ich umwickeln müssen mit Streifen von einem Gebetsschal, jüdischen Gebetsschal.
Im Januar 1945, kurz bevor die Rote Armee das KZ Auschwitz befreit, schicken die Deutschen zehntausende Gefangene auf die sogenannten Todesmärsche. Auch Batschewa Dagan.
Wir sind mit tiefem Schnee gegangen und wer nicht gehen konnte, hat eine Kugel bekommen. Dann in offenen Waggons, Vieh- oder Kohlwaggons nach Ravensbrück.
Zurück in Mecklenburg, im Frauen-KZ.
Ravensbrück war übervölkert. Es war kein Platz. Da hat man ein Zelt gestellt. Und wir sind so gesessen mit gespreizten Füßen, eine in der Schoß der anderen. Da hat man mehr Platz gewonnen auf diese Weise.
Nach 4 Wochen wird sie nach Malchow verlegt. Es gibt kaum zu essen. Die hygienische Situation unerträglich. Am Kriegsende ist sie 19. Ihr kurzes Leben bis dahin Angst erfüllt.
Man musste sich gewöhnen oder man musste sich umbringen. Und ich wollte mich nicht umbringen. Ein Mensch kann sich zu allem gewöhnen, wenn er die Motivation hat, diese schrecklichen Taten zu überwinden. Und da ich jung war und leben wollte und der Welt erzählen wollte, habe ich auch leiden gelernt.
Ende April 1945 bricht das Lagerregime zusammen. Batschewa Dagan macht sich mit einer Mitgefangenen auf Richtung Westen. Er zufällig kommt sie wieder nach Schwerin, sieht das Haus am Ostdorfer See.
Habe ich meine Freundin Jolanta mitgeschleppt und ich zeige dir, wo ich gearbeitet habe. Und da war die alte Oma zu Hause. Sie war überrascht, dass ich komme und sie hat ich dachte, dass man mich gerettet hat.
Batschewa Dagan geht nun nach Palästina. Nach all dem Leid in Europa verbindet sie mit einem jüdischen Staat, mit Israel, Hoffnung. Den Deutschen kann sie lange nicht vergeben.
Damals, was ich wollte, war Rache. Schießen, das ist ein Moment, Schluss. Gift geben, auch sehr schnell. Nur diesen selben Weg des Leidens. Aber nach einer Zeit habe ich gedacht, wenn ich das will, bin ich nicht besser als diejenigen. Rache kann nichts Gutes bringen und Hass.
und deshalb kam sie später immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern, um Jugendlichen ihre Geschichte zu erzählen. Gegen Hass, gegen Intoleranz für Menschlichkeit. 2024, mit 98 Jahren, stirbt Batsheva Dagan in Israel. Die letzte Ausgabe der Deutschen Wochenschau kommt Ende März 1945 in die Kinos. Sie berichtet unter anderem vom Kampf um Stettin.
Brückenkopf Stettin. In dem seit Wochen schwer umkämpften Raum werden frische Reserven herangezogen. Das ist der im OKW-Bericht genannte Fahnenjunker Feldwebel Schmückle mit seinen Männern. Bei seinem ersten Infanterieeinsatz hielt Schmückles Zug einen entscheidenden Punkt an der Oderfront 24 Stunden gegen eine gewaltige sowjetische Übermacht und erfüllte damit vorbildlich das Gebot der Stunde. Kämpfen und stehen.
Er kämpfen und sterben. Ilse Gudden-Lüdicke ist damals 20 Jahre alt. Sie erinnert sich 1994 an die letzten Kriegsmonate in Stettin.
Wenn in der Nacht Fliegerangriffe waren oder am Tage diese einzelnen Flugzeuge da noch herumschwirrten und einzelne Leute auch beschossen, dann musste man sich von Ruine zu Ruine springend retten.
Am 25. April 1945 erobert die Rote Armee die Stadt. Ein Großteil der Einwohner ist zuvor geflohen. Die Familie von Sigmar Jonas sucht Zuflucht in Bad. Ein paar Wochen später kehren sie zurück.
Da hieß es in der Bekanntmachung, dass man Stettin wieder besuchen kann oder betreten kann. Und dass also Boote am Hafen oder Schiffe am Hafen warten, die die Leute nach Stettin bringen.
Erzählt Sigmar Jonas 2020. Dicht gedrängt in einem offenen Lastkahn geht es über Bodden und Stettiner Haff zurück nach Hause. Im Wasser treiben Leichen.
Wie wir hier ankamen, war Stettin menschenleer. Die meisten Deutschen hatten diese Stadt verlassen. Mein Vater ging voraus, um zu gucken, ob unser Haus stand. Das war dann der Fall und hat uns dann hier nachgeholt.
Ihre Wohnung ist verwüstet, aber sie sind wieder daheim.
Unten war ein Reformhauslager. Das war auch aufgebrochen und schon halbwegs geplündert, aber meine Schwester und die Eltern fanden darin noch etliche Reformhausartikel, also Brühwürfel und Brennnesselsaft.
Auch Werner Krause kehrt damals zurück.
Ich ankam in Stettin am 12. Mai, da hatte ich unsere Haushaltsschlüssel und Wohnungsschlüssel ja noch und kam aber, brauchte ich nicht. So ein großes Loch war in der Wohnungstür. Der Volkssturm hatte doch vorher solche großen Löcher von einer Wohnung in die andere geschlagen, damit man es irgendwie verteidigen kann.
Erinnert er sich 1994. Das Leben in der menschenleeren Trümmerwüste, herausfordernd.
Wasser gab es ja auch nicht, da mussten wir immer nach der Pumpe laufen. Und zuerst war ich da allein an der Pumpe. Ne? Aber allmählich merkte man, dass immer mehr Deutsche kamen. Ne?
Etwa 50.000 Deutsche kehren nach Stettin zurück. Ob sie dauerhaft bleiben können, ist unsicher, denn zugleich kommen auch Zehntausende Polen in die Stadt. Es sind Vertriebene aus den polnischen Ostgebieten.
Die Gerüchte gingen ja vorher immer, Stettin bleibt deutsch. Stettin wird schwedisch. Stettin wird polnisch. Stettin wird wie Danzig früher, nicht so ein Freistaat.
Tatsächlich wird 4 Tage nach dem Einmarsch der Roten Armee die polnische Fahne am Stettiner Regierungsgebäude gehisst. Der Bauingenieur Piotr Zaremba und sein Team organisieren zielstrebig die polnische Übernahme der wichtigen Hafenstadt.
Aber sie mussten die Stadt 2-mal wieder verlassen, weil die Sowjets mit dieser Stadt ein kleines Spiel spielten. Die Sowjets standen ja unter dem Druck der Amerikaner und der Briten.
Sagt der Stettiner Historiker Michael Paschewski. Die Alliierten hatten in Jalta festgelegt, alle Gebiete westlich der Oder bleiben deutsch. Also auch Stettin. Doch die Polonisierung schreitet voran. Wir waren hier, wir sind hier und wir werden hier sein, titelt die neu geschaffene polnische Tageszeitung Pionier Tschetschinski. Straßen und Plätze werden umbenannt, deutschsprachige Schilder per Dekret verboten. Zaremba fordert auch die Übertragung Usedoms an Polen. Die Londoner Tageszeitung The Times schreibt damals:
Die russische Haltung zu solchen Forderungen ist ungewiss. Im Hafen kann man sehen, wie russische Schiffe mit großen Kisten beladen werden, die, wie es heißt, demontierte deutsche Fabrikmaschinen enthalten. In der Stadt Police, dem deutschen Pölitz, haben die Russen die Demontage der großen synthetischen Ölfabrik fast abgeschlossen, eine Aufgabe, mit der etwa 30.000 russische und deutsche Arbeiter mehrere Monate lang beschäftigt waren.
Anfang August 1945 schließen die Alliierten das Potsdamer Abkommen. Die Oder-Neiße-Linie wird zur neuen Grenze. Städte wie Görlitz und Frankfurt an der Oder geteilt, Stettin nicht. Das Potsdamer Abkommen trifft dazu keine Entscheidung. Die fällen die Sowjets im September 1945 im Alleingang mit dem sogenannten Schweriner Vertrag. Aus Stettin wird endgültig Tschetschen.
Wie wir das nun mitgekriegt haben, naja, da haben wir gedacht, nun wollen wir machen, dass wir rauskommen. Aber wir haben da immer doch noch gedacht, kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, nicht? Unser Stettin.
Erzählt der gebürtige Stettiner Werner Krause, der schließlich in Rostock eine neue Heimat findet. Auch Familie Jonas wird Stettin bald wieder den Rücken kehren. Weihnachten 45 verbringt sie hungernd und frierend.
Und da haben meine Eltern dann den Entschluss gefasst, diese Stadt tatsächlich zu verlassen. Mit mehreren Versuchen ist das letztendlich dann auch gelungen.
Trotz des Verlustes der Heimat schauen Sigmar Jonas und Werner Krause nicht unversöhnlich auf die neuen Einwohner Stettins. Beide freunden sich, Jahrzehnte später, mit polnischen Familien an, die nun in ihren ehemaligen Häusern wohnen. Wie in der DDR war auch in der Volksrepublik Polen Flucht und Vertreibung am Kriegsende ein Tabuthema, weiß der Historiker Michael Paschewski.
Es herrschte Schweigen zu diesem Thema. Man sprach nur davon, dass die sogenannten Rückkehrer kamen. Dabei ist das Wort Rückkehrer falsch. Rückkehr bedeutet Rückkehr in die Heimat. Aber die Menschen kehrten nicht in ihre Heimat zurück, sie verließen die Heimat und kamen hierher.
Den Einwohnern Tschetschens ist das immer bewusst. Auch wenn die polnische Propaganda gegensteuert.
Lange, nicht nur in den 50er und 60er Jahren, sagten die Stettiner, wenn sie nach Posen, Warschau oder in andere Städte fuhren, ich fahre nach Polen. Es war, als fühlten sie sich nicht zu Hause. Zugleich hatten sie aber auch Angst, dass die Deutschen zurückkommen.
Das war der Kunstgarten zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Mein Name ist Heiko Kreft. Vielen Dank fürs Zuhören und einen friedlichen Sonntagabend.
RD